Und da war ich völlig übermüdet nach der Sturmfront, bin ich da durchgefahren und da habe ich, da hatte ich auch wieder so einen Moment, wo ich dachte so, Alter, du bist hier völlig fertig. Du hattest einen richtigen Wind heute Nacht und warum tust du das? Warum kannst du nicht einfach normal wie jeder andere zur Uni gehen, vielleicht am Wochenende ein bisschen segeln oder dich im Fußballverein anmelden?
Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Richtig Meilen machen wir heute in Meilen und Zeilen. Und zwar 4000 Meilen, allein quer über den Atlantik. Melvin Fink hat an der Mini-Transat teilgenommen, auf einem Boot von gerade mal 6,50 Meter Länge. Und Katharina Günther hat dieses verrückte Abenteuer in Form gebracht. Held über Nacht, auf 6,50 Meter allein über den Atlantik, heißt das Buch, das wir heute vorstellen. Melvin, das Rennen war einer deiner ältesten Träume. Hat sich mit den 4000 Seemeilen alles erfüllt?
Oh, mit der Traum von der Mini-Transat und damit meiner ersten Atlantiküberquerung mit dem Boot hat sich auf jeden Fall alles erfüllt. Es war eine unglaubliche Zeit und eine unglaubliche Erfahrung. Und ja, damit habe ich den Traum auf jeden Fall erfüllt.
Ja, wir zäumen gleich mal das Pferd von hinten auf. Es sind auch eine Menge Träume untergegangen. Erzähl mal.
Nachdem ich quasi das erste Rennen abgeschlossen hatte über den Atlantik, hatte ich mir ein neues Ziel gesetzt, um das Ganze nochmal zu machen. Diesmal nochmal professioneller aufzuziehen und von Anfang an alles zu geben. Und dessen habe ich ein neues Schiff gebaut nach meinem Rennen letztes Jahr oder bauen lassen. Und das habe ich dann direkt jetzt im April bei der ersten Überführung nach Mallorca verloren. Aufgrund eines Mastbruchs mussten wir mitten in der Nacht gerettet werden. Und danach ist das Boot vor Mallorca auf die Steine gelaufen und ja, es hat einen Totalschaden erlitten.
Oh, unfassbar bitter. Wir kommen da gleich drauf zurück. Katharina, du bist Autorin von Beruf, bist irgendwie auf Melvin gestoßen und hast dann dieses großartige Buch geschrieben. Wie kam es dazu?
Ja, es war eigentlich eine ganz spontane Idee. Also ich folgte ihm auf Instagram, weil ich selber eben gerne segel. Mhm. Und also auch schon vor der Mini-Transat habe ich Melvin so ein bisschen gestalkt sozusagen. Und die Mini-Transat war natürlich ein krasses Abenteuer. Ich habe viel auf dem Tracker mitverfolgt und dachte mir danach so, ey, das ist so ein Abenteuer, das muss aufgeschrieben werden. Und habe ihn einfach stumpf angeschrieben und habe gesagt, ey, ich finde deine Geschichte super. Hättest du Lust, daraus ein Buch zu machen? Und irgendwie eine Stunde später haben wir schon telefoniert und Melvin so in seiner tief entspannten Art so, ja, eine gute Idee, lass uns machen. Ja, und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit die Interviewphase gemacht und alles, Melvin hat ausführlich erzählt und so ist das Buch entstanden, innerhalb kürzester Zeit.
Wahnsinn, und der Verlag hat sofort mitgespielt?
Ja, also halt natürlich das übliche Prozedere, erstmal Exposé, Leseproben, was auch spannend war, weil ich hatte ja Melvin irgendwie erst eine Stunde lang kennengelernt und dann schon direkt ein Exposé geschrieben für ein Buch, wo ich noch gar keinen Inhalt wusste. Aber ich muss sagen, Melvin kann wahnsinnig on point erzählen. Also ich glaube, in den gesamten, weiß ich nicht wie viele Stunden Aufnahme, habe ich kein einziges und keine einzige doppelte Erzählung. Also war natürlich extrem hilfreich. Dann auch seine Eltern noch mal kurz des Abends kontaktiert, weil die auch in dem Buch mit erscheinen. Also es war alles sehr spontan, aber das klappt gut mit Melvin. Also der ist sehr spontan in allem.
Melvin, du bist, also apropos Eltern, deine Eltern müssen unfassbar cool sein. Also wenn ich mir vorstelle, einen 20-Jährigen allein über den Atlantik zu lassen, wie kriegen die das psychisch und mental hin, ohne vor Sorge zu sterben?
Ja, sie sind auf jeden Fall mega. Es gibt keine besseren Eltern, für mich zumindest. ich wurde mit 14 schon das erste Mal alleine aufs Boot gesetzt. Oder was heißt gesetzt? Da habe ich mit einem Kumpel zusammen die Pläne geschmiedet, als wir klein waren, dass wir zusammen segeln wollen. Und dann haben meine Eltern uns mit 14 das erste Mal alleine auf die Schlei gelassen mit einer Skippy 650 Race, so ein kleineres, ja auch ein 6,50 Meter kleines Boot. Mhm. Und da ging das los. Von dort an haben wir dann immer Urlaube gemacht und auch kleinere Regatten auf der Ostsee gesegelt. Und dann irgendwann ging es dann mit 17 das erste Mal in den Mini, das Schiff, womit wir dann über den Atlantik sind, oder die Bootsklasse. Mhm. Und ja, es hat sich entwickelt. Es war ein laufender Prozess und ging natürlich nicht von jetzt auf gleich.
Nee, klar. Es muss ja ein Riesenprozess bei dir sein, weil du kommst aus Salzuflen oder wie man richtig sagt, Bad Salzuflen. Aber da ich aus Detmold, dem Nachbarkaff, komme, kenne ich Salzuflen natürlich gut und weiß, wie man es als Einheimischer richtig ausspricht. ich bin ja auch Segler und komme aus diesem platten Land, beziehungsweise der Teutoburger Wald ist jetzt nicht so platt, aber auf jeden Fall fernab von allen vernünftigen Gewässern. Wie war dein Weg von Salzuflen in die Meere?
Ja, also segeln gelernt habe ich auf dem Steinhuder Meer, was ja irgendwie dann eher ein See ist anstatt ein
Eine
Meer. Heißt
Pfütze.
zwar so, eine Pfütze, ja, eine sehr flache Pfütze. Da habe ich Opti-Segeln gelernt und dann hatte ich das große Glück, dass meine Eltern ja eigentlich auch schon immer segeln, oder mein Vater zumindest, und wir immer ein Boot an der Ostsee hatten und da haben sich dann immer unsere Urlaube abgespielt im Sommer und auch viele Wochenenden haben wir da verbracht und so hatte ich immer Kontakt zum Wasser eigentlich, seitdem ich geboren bin.
Und dann hast du kurz in Kiel gewohnt, hast hier auch studiert. Also ich sitze ja nun auch in Kiel und wohne hier schon seit vielen, vielen Jahren. Kann mir kein Leben mehr jenseits eines Meeres vorstellen. Und du bist jetzt zurück in Salzuflen. Wie hält man das aus?
Ja, es war ungeplant. Also in Kiel bin ich wieder weggegangen, weil ich mich mein Leben auf die Regatta erstmal ausgelegt hatte, die Mini Transat. Und habe in Kiel meine Wohnung gekündigt und war dann in Frankreich den letzten Sommer über. Und das sollte diesen Sommer eigentlich auch wieder genauso sein. Also in Lorient haben wir immer trainiert, in Frankreich, in der Bretagne. Und ja, und wäre mein Boot nicht kaputt gegangen, dann wäre ich jetzt wieder in Frankreich. Und ja, deswegen bin ich jetzt in Bad Salzuflen erstmal und habe hier das Studium wieder aufgenommen.
Okay. Ich möchte trotzdem, weil ich auch weiß, dass das unsere ZuhörerInnen interessiert, nochmal auf deinen Unfall zurückkommen. Das ist ja zwar immer so ein bisschen sensationsgierig, aber erzähl trotzdem, weil man auch was draus lernen kann, vielleicht als Segler. Was ist euch passiert? Und wie kam es dazu? Also wieso verliert man einen Mast? Was war los?
Ja, der genaue Grund ist nicht ganz klar, aber es gibt eine sehr, sehr, ja, sehr wahrscheinliche Vermutung, würde ich es jetzt mal nennen. Wir waren, wie gesagt, auf der Überführung, sind abends losgesegelt in Barcelona, wollten am nächsten Morgen in Palma ankommen, auf Mallorca, und es war eine Nacht mit 30 bis 35 Knoten Wind von
Geht ja
hinten.
eigentlich noch, ne?
Ja, absolut. Gerade wenn man vergleicht, was wir während der Mini-Transat an Wind hatten zwischendurch.
Ja,
Und
50 Knoten.
deswegen, ja, 50 Knoten von vorne. Und so habe ich gedacht, ja, chillig. Das ist dann jetzt mal ein erster Härtetest. Wenn jetzt nicht, wenn was jetzt kaputt geht, würde dann in der ersten Regatta kaputt gehen. Also soll es lieber jetzt kaputt gehen. Und dann sind wir darüber gefahren, ich mit einem Kumpel zusammen, um ja, für die Regatta. Tag davor hatten wir noch in Barcelona den Sicherheitscheck, wo unser gesamtes Equipment kontrolliert wurde. Und dann hatten wir eine ganz schnelle Reise. Die ersten 70 Meilen gingen super schnell um. Sechs, 7 Stunden hat es nur gedauert. Und dann hat 30 Meilen vor Mallorca, ja, ist einfach, haben wir den Mast verloren.
Ist das Achterstag gebrochen oder?
Genau, also es gab die Vermutung Backstagen oder Vorstag. Und jetzt am Ende ist es am wahrscheinlichsten, dass eine Saling gebrochen ist. Einfach und aufgrund von nicht mal ein Materialfehler, sondern einfach, weil es unterdimensioniert gebaut wird vom Mastenhersteller. Es sind immer noch die gleichen Masten wie auf meinem Vorgängerboot drauf, sind Einheitsmasten. Aber die Rümpfe haben deutlich mehr Power, sie haben mehr aufrichtendes Moment und dadurch ja, ist mehr Power im Rigg. Und das ist jetzt zum dritten Mal passiert, dass eine Saling gebrochen
Wow.
ist.
Wir erklären mal kurz für alle, die nicht wissen, was eine Saling ist. Das sind diese Querstreben am Mast, die also nach Backbord und Steuerbord rauslaufen. Wahrscheinlich hattest du nur eine Saling auf dem Boot, ne? Also zwei, ne?
Zwei.
Links und rechts natürlich, aber keine
Genau, nee,
übereinander.
vier tatsächlich.
Ach, vier,
Die
okay.
Untersaling ist gebrochen, also die drückt die Verstagung raus und dann quasi die Kabel, die den Mast festhalten. Und wenn da der Druck fehlt, dann bricht der Mast. Und das ist jetzt der Gutachter und ich sind auf diese Lösung gekommen, wenn man es so nennen mag.
Und als der Mast gefallen ist, hat er das Boot so beschädigt, dass es dann, also dass ihr gar nicht mehr weiter auf dem Boot hättet bleiben können, oder wie war das?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe es nach relativ schnell geschafft, den Mast zu befreien. Nach so einer halben Stunde. Es ist ein Riesenkraftakt, weil wir auf den
Ja.
kleinen Rennbooten natürlich nicht irgendwie eine Akkuflex oder sonst was haben, sondern nur so kleine Mini-Bolzenschneider. Hat alles funktioniert mit viel Kraft und mit weiß ich nicht, ob ich es Angst nennen würde, aber mit der
Viel
richtigen
Adrenalin.
Motivation
Ja.
funktioniert das. Und ja, mein Co-Skipper lag unter Deck und das Boot war komplett heil. Es war auch wirklich so der Safe Space, aber war unter Deck völlig ja, war total seekrank und ging es gar nicht gut. Und ich habe halt quasi die komplette Kommunikation gemacht, das Boot befreit, und nachdem der Mast frei war, war das Boot einfach nur noch ein wild gewordener Korken im Meer. Wir hatten so 2 bis 3 Meter Welle. Genau, kann ich
Oh
das
ja,
nicht so
Hölle,
richtig
Hölle,
sagen.
Hölle.
Ich finde das immer schwierig. Und dann hatten wir die
Ja, es kommt einem
Kommunikation.
vor wie 10 Meter Welle, ne?
Ja, gerade auf dem kleinen Boot, was dann
Ja.
senkrecht auf und ab tanzt. Und hatten wir permanent Kommunikation mit dem Rescue Center in Palma, die uns eigentlich schon ab dem ersten Moment einen Hubschrauber schicken wollten. Ein Boot, also ein Schlepp war nicht möglich bei dem Wetter bei Nacht, das wäre zu gefährlich gewesen. Und den haben wir immer abgelehnt, den Helikopter, und dann irgendwann beim dritten Anruf von denen haben sie quasi nicht mehr gefragt, sondern haben uns einfach den Hubschrauber rausgeschickt. Und mein Co-Skipper wollte sich unbedingt abbergen lassen. Ich hab noch versucht zu sagen, okay, lass uns das hier so, wir können an der Insel vorbeisegeln, wenn wir uns schaffen, einen Notrig zu bauen. Aber dem ging es so schlecht, dass wir gesagt haben, okay, das geht so nicht, wir müssen hier runter. Also ich hätte alleine da bleiben können, aber das wäre ja sehr, sehr unvernünftig gewesen. Und so haben wir gesagt, das Boot ist jetzt nicht so wichtig wie die Gesundheit. Und
aber das Boot hat es ja dann bis nach Mallorca geschafft, ne? Das ist immer das Ding. Boot ist eigentlich das Sicherste, was es gibt auf dem Wasser.
Definitiv, definitiv. Aber für meinen Co-Skipper war klar, dass er runter will. Das war für ihn, ich konnte ihm da auch nicht irgendwie überreden oder sonst was.
Nee, wenn dann was umkippt, dann gerade auf See, da gibt es kein Zurück fürs Unterbewusstsein, würde ich mal sagen. Wie ist euer Verhältnis jetzt?
Sehr gut, immer noch. Wir waren gerade letztes Wochenende wieder segeln. Also es war top, es gab keinen Streit, es war ruhig, also es war auch der ist 44, ist ein Chirurg aus der Nähe von hier. Also der kann auch mit Stresssituationen umgehen, aber es war für ihn einfach zu viel in dem Moment, gerade mit der Seekrankheit. Ja. Und dann gab es keine andere Option leider.
Boah, hart. Wir kommen auf deine Mini-Transat. Wie war es damals? Weil ich erzähle, wenn ich Mini-Transat höre, denke ich immer an einen Freund von mir, und der hatte auch hartes Wetter und konnte quasi 3 Tage nicht schlafen dadurch. Und der sah plötzlich Menschen an Bord. Also man segelt ja alleine die Mini-Transat, und bei ihm saßen plötzlich irgendwelche Menschen an Bord und er wusste, scheiße, jetzt werde ich verrückt. Ist es dir auch ähnlich gegangen?
Ja, also die Situation habe ich schon öfters gehört und hatte ich auch am Anfang, als ich meinen Qualifier gesegelt bin, zum Beispiel auf den Kanaren, da hatte ich auch teilweise Situationen, wo ich zu wenig geschlafen habe. Das war 2019. Aber ich habe es eigentlich in den letzten 2,5 Jahren so gut geschafft, immer wieder zu schlafen, also das Schlafen zu trainieren, dass ich eigentlich nie in diese Situation kam, dass ich irgendwie Halluzinationen bekommen habe oder verrückt wurde. Und auch bei Schwerwetterphasen, klar, habe ich da nicht geschlafen, aber ich habe immer geguckt, dass ich vorher schlafe, um den Schlaf nachzuholen, der mir schon fehlte, und danach, sobald es ging, wirklich wieder zu schlafen. Und wenn es nur 20 Minuten sind, weil dieses sich komplett fertig zu machen und Ewigkeiten wach zu bleiben, das ist eigentlich dann kontraproduktiv, wenn man das auf die lange Strecke sieht und man will da was reißen, und dann bringt es dir nichts, wenn du 3 Tage am Stück wach bist. Ist zwar vielleicht ganz witzig, aber am Ende...
Das ist ganz geile Droge.
Ja, also das hatte ich nicht, Gott sei Dank. Bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich das gut in den Griff bekomme. Aber wir haben sehr viel trainiert und das geübt.
Ja, du scheinst auch ein wirklich akribischer Typ zu sein, also beziehungsweise Segeln ist einfach dein Ding. Ja, du bist einfach nur im falschen Landstrich geboren, würde ich sagen. Und du hast dann vor dem spanischen Cup eine Warnung gekriegt, dass ein ziemlicher Sturm aufkommt, also mit 50 Knoten, und dass euch geraten wurde, im Idealfall dann doch lieber an die Küste zu fahren und abzuwettern, also da im Hafen einfach dann zu gucken, dass der Sturm vorbeizieht. Du hast gesagt, nö, der Sturm, da komme ich vorweg, das wird okay, und bist durch, und plötzlich warst du Erster. Ja, also du nimmst zum ersten Mal an dieser Regatta teil und plötzlich liegst du in Front. Wie war die Situation für dich? Von außen betrachtet, auch wenn man dein Buch liest, wird man sagen, boah, das ist ein cooler Sack.
Ja, also für an Bord muss man erstmal wissen, dass wir bei dem Rennen überhaupt keine Kommunikation zur Außenwelt haben. Also wir haben nur unser ganz normales Funkgerät, was so 10 bis 12 Meilen weit geht. Wir haben kurze Masten für die Wellen, die wir da draußen haben. Also wir haben keine große Reichweite zum Sprechen. Und für mich, ich habe diese Sturmwarnung bekommen an Bord. Die kriegt man über einen Satellitentracker, der raussendet unsere Position, aber es geht nur in eine Richtung. Also wir haben nur eine Textmessage bekommen. Und da drin stand halt diese Warnung für die Zone vom Cap Finisterre, also für den Bereich, wo Spanien rum. Und da habe ich mir halt ausgerechnet, ich habe mir eine Karte genommen, und mir war halt nicht bewusst, dass alle diese Entscheidung treffen und den Hafen fahren. Und ich wollte es halt unbedingt vermeiden, weil ich halt wusste, was das für Konsequenzen hat, dass es unglaublich viel Zeit kostet, dass es auch gefährlich ist, in den Hafen zu fahren. Ich kenne die Häfen nicht, wir haben keine Plotter an Bord, also keine aktiven Seekarten, sondern nur Papierseekarten. Und deswegen wollte ich es unbedingt vermeiden, in den Hafen zu fahren. Und so habe ich es alles durchgerechnet 1000 Mal und konnte bei jeder Berechnung bin ich dabei rausgekommen, dass ich locker vor dem Zentrum des Tiefs durch, also wegkomme. sondern nur einen Ausläufer mitbekomme, der mit 30, 35 Knoten angekündigt ist, was wir schon, das easy abzuwettern wäre. Wir hatten in der zweiten Nacht 50 Knoten Wind von vorne direkt schon mal. Und deswegen, da ist mein Boot super, also hat es ist super durchgekommen und ich hatte großes Vertrauen weiterhin und so habe ich die Entscheidung getroffen.
Und du konntest dich ja auch irgendwie mit einem anderen Boot austauschen, ne, was dann plötzlich auf Sicht war.
Genau, Christian Kagel, ein österreichischer Teilnehmer, ein guter Freund von mir, er war ziemlich in meiner Nähe und wir konnten diese Berechnungen und diese ganzen Ideen miteinander teilen und austauschen über Funk. Und Christian ist auch ein sehr erfahrener Segler, hat auch schon einfach den Atlantik überquert und auch die Mini-Transat schon einmal gesegelt und ist dazu auch noch Meteorologe. Und so war ich mir ziemlich, ziemlich sicher dann mit ihm und habe, nachdem er mir dann quasi auch mehrfach bestätigt hat, dass es auf jeden Fall segelbar ist und da, wo wir sind, wieder locker rauskommen, war ich mir ziemlich sicher und fein mit der Entscheidung. Und da dieser Moment, oder dass ich Erster bin und dass ich als Einziger von dem Feld, wo wir waren, also insgesamt sind 6 Boote weitergefahren, aber in meinem Bereich war ich alleine, dass ich da der Einzige bin, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, ich fahre hier raus. Und nach dieser Sturmfront war ich völlig übermüdet und wollte eigentlich nur schlafen, aber ich habe unbedingt neue Segel gesetzt und musste pushen, weil ich dachte, du kannst jetzt nicht so langsam segeln, weil du hast jetzt in der Front schon so langsam und so
auf Sicherheit,
defensiv gesegelt, dass die anderen wahrscheinlich, weil das sind alles verrückte Segler, dass sie da durchgeprescht sind.
Nicht so verrückt wie du.
Ja, war nicht so. Aber was dann so die Gründe waren, im Hafen kamen super viele zu mir und haben gesagt, so, ey, ich beneide dich für deine Entscheidung. Ich wünschte, ich hätte auch mich nicht bequatschen lassen von den anderen. Weil da im Hafen waren dann in der Kneipe, waren dann im Restaurant und im Hotel und haben neues Wetter bekommen und so weiter und die ihre Boote ganz stark repariert. Und andere, die keine Reparaturen hatten, hätten auch einfach weiterfahren können.
Ja.
Ja. Dann sind alle gleichzeitig wieder gestartet, das heißt, die Rankings sind auch völlig für den Eimer gewesen und so weiter. Also das war alles ganz schön schwierig.
Ja. Katharina, bevor du hier viel zu kurz kommst, was mir sehr leid tut, aber es ist so spannend, Melvin zuzuhören. Du hast es geschafft, in dem Buch auch die Eltern von Melvin mit einzubauen. Das ist so ein brillanter Einfall, weil man ja denkt, man erzählt das so aus einer Perspektive. Dann kommen die auch immer wieder mit kurzen Statements dazu. Wie bist du auf die Idee gekommen? Die ist super.
Ich fand es halt einfach so spannend. Also ich habe relativ am Anfang mal kurz ein bisschen mit Melvins Eltern geplaudert und dann hat sich halt sehr schnell herausgestellt, dass eben gerade in dieser Sturmsituation die Sichtweisen der beiden so unterschiedlich war, weil wie Melvin schon sagte, er hat überhaupt nicht mitbekommen, dass er Erster ist. Und bei den Eltern ist aber nachts der kleine Bruder aufgewacht und hat den Papa geweckt und gesagt, Papa, Melvin ist Erster. Also die haben das von Anfang an auf dem Tracker ja verfolgen können.
Ja, Wahnsinn.
Auch so die Vorbereitungszeit, weil Melvin ist ja gerade vor der Mini-Transat, war der schon in seinem Tunnel drin. Und da war es halt auch nochmal interessant zu sehen, wie die Eltern das gesehen haben, wie die Brüder und auch die Freundin das mitbekommen haben. Also die Mama hat mir eine ganz witzige Geschichte erzählt. Also dass Melvin genau gesagt hat, die Anzahl der Äpfel, ja, kein Apfel mehr, weil das ist dann wieder ein zusätzliches Grammgewicht, was er nicht brauchen kann. Und dass sie dann irgendwie im Laden von einem Franzosen angesprochen sind und nicht so richtig auf Französisch antworten konnte. Und der Franzose dann erstmal ein bisschen skeptisch war, warum spricht hier jemand nicht Französisch? Und dann konnten sie aber erklären, dass der Sohnemann eben bei der Mini-Transat mitsegelt. Und ab dem Moment war der Franzose ganz begeistert und hat die Mama fast umarmt und so. Also das war ganz spannend, so diese kleinen Nebengeschichten zu erfahren. Oder auch in der zweiten Etappe, dass der Papa die ganze Zeit mit dem angekauten Ikea-Stift und Zettel da stand und alle 5 Minuten neu berechnet hat, auf welchem Endplatz Melvin sein wird. Das sind einfach so ganz tolle Nebengeschichten, die unbedingt erzählt werden mussten.
Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
2 Monate.
Geht eigentlich, oder?
Ja, also es war eine gute, intensive Zeit. Wie gesagt, Melvin hat sehr gut erzählt, sehr detailreich. Also was er immer gern weggelassen hat, ist, wie er sich dabei gefühlt hat. Das war, glaube ich, so meine...
Das hast du dann ergänzt. Für Gefühle warst du als Frau zuständig. Dann.
Genau, richtig. Also ich habe immer gefragt, wie hast du dich denn dabei gefühlt? So, und dann habe ich mir selber als Segler gedacht, wie würde ich mich fühlen? Und dann so, Melvin, hast du dich auch so gefühlt? Also insofern hat das aber super gut geklappt. Also wir hatten da einen sehr guten Draht zueinander, sodass ich auch gar nicht viel nachbessern musste, als er dann gelesen hat, so die ein oder andere Fakten, also mal gesagt hat, da war ich nur so und so viel Zeit unterwegs oder so. Aber ansonsten hat das wirklich sehr gut geklappt alles.
Wie war es für dich, als das Buch dann erschien? Habt ihr das zusammen gefeiert oder wie lief das ab?
Ja, also wir sind beide natürlich total aufgeregt, immer so, oh, das erste Buch in der Hand, das ist mega. Also es fühlt sich fühlt sich immer ganz, ganz surreal an, irgendwie, dass es jetzt wirklich so weit ist. Ja.
Wie war es für dich, Melvin?
Ja, auf jeden Fall. Ist mega. Ist echt, echt cool. Auch, also was sehr, sehr cool war für mich, war das alles nochmal so zu, nochmal durchzugehen und mit Katharina alles zu erzählen. Also wir saßen ja stundenlang zusammen und ich habe ihr erzählt von meinen ganzen Erlebnissen. Es ist ja so
Ja.
viel passiert in den letzten 2 Jahren, was ich gar nicht alles verarbeiten konnte. Und jetzt steht alles irgendwie im Buch zusammengeschrieben und das ist einfach eine super coole Erinnerung und das ist echt toll geworden.
Wie ist es für deine Eltern?
Ich glaube, für die ist es ähnlich. Also die lesen gerade das Buch, das erste Exemplar, was wir bekommen haben, und die wollen es gar nicht zu Ende lesen. Also die machen das, die zelebrieren das richtig. Also immer nur so ein paar Seiten. Also meine Mutter liest normalerweise 3, 4 Bücher in der Woche, also echt sehr, sehr viel. Und das teilen die sich sehr ein und genießen das. Und
Wir kommen auf die Regatta zurück. Wie war das Ende für dich? Also du bist Dritter geworden, was ja für einen Neuling ganz unfassbar ist. Und vor allem, eigentlich gewinnen da ja immer nur die Franzosen und die Franzosen sind ganz weit vorne und plötzlich ist da so ein Deutscher auf dem Treppchen. Wie war das für dich und wie war das für die Franzosen dann?
ja, also für mich war es unglaublich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die zweite Etappe war eine super harte Etappe. Ich habe eine falsche Option getroffen. Also ich habe mich zu weit im Norden gehalten. Und also habe eine falsche Taktik angewandt und wie viele andere auch zum Glück. Und dann kam ich als 22. im Ziel an in der Karibik. Aber habe durch meinen Vorteil von der ersten Etappe, also anfangs hatte ich über 24 Stunden Vorsprung und dann wurden mir 24 Stunden genommen, hatte ich nur noch 1,5 Stunden Vorsprung zum zweiten, aufgrund einer Zeitgutschrift. Und dann habe ich es aber geschafft, diese Zeiten so einzuhalten, dass ich als Dritter gewertet bin in der Gesamtwertung. Und das war unglaublich. Ich habe es gar nicht mehr mit gerechnet, als ich über die Ziellinie gefahren bin. Da wurde mir dann zugerufen vom Begleitmotorboot, was uns empfangen hat, dass ich Dritter bin. Und das war nochmal echt, das war super befreiend. Also generell diese Zieldurchfahrt ist unglaublich gewesen. 2 Jahre oder 2,5 Jahre habe ich mich auf auf diesen Moment vorbereitet und so viel gearbeitet dafür und ja, auch so viel geopfert. Und dann fällt einem wirklich alles vom Herzen. Und dann erfährst du auch noch dieses Mega-Ergebnis. Das war einer der schönsten Momente, die ich je hatte. Kann man nur so sagen.
Ja, ich kenne das von meinen Ozeanüberquerungen. Hattest du zufällig auch so einen Wind, dass du das Land erst riechen konntest, bevor du es sehen konntest?
Ja, also ich bin tatsächlich auch noch bei Nacht drüber gefahren und dann hatten wir noch so einen komischen Wegepunkt. Vor Guadeloupe hat so eine kleine Insel, Île de Terre, so in der Art. Da mussten wir drumherum noch mit so einer Sandbank und da hat man erstmal Guadeloupe gar nicht gesehen. Und da hast du erst das gerochen und es roch
Ist Wahnsinn,
frisch
ne?
und ja, unglaublich. Also, und dann ging langsam die Sonne auf, gerade bei meiner Zieldurchfahrt. Also, das war wirklich ein Setting, das war mega. Auf den Kanaren bin ich bei strahlendem Sonnenschein so 14, 15 Uhr angekommen und da bin ich so zum Sonnenaufgang. Also zweimal zwei komplett unterschiedliche Szenarien. Das war wirklich super gut.
Ja, das ist unfassbar. Ich bin mal auf Antigua angekommen, auch in der Nacht, und dann haben wir da geankert und sind nackt einfach ins Wasser gesprungen und sind echt wie Robinson nackt an Land gegangen.
Oh ja.
Das war so ein geiles Gefühl. Das war so. Ja, dafür macht man es, glaube ich.
Ja, die
Dieses,
Ankunft, das ist das
ja.
Beste.
Ja, und es ist ganz verrückt und ich fühle mich immer, und vielleicht geht es ja auch so hin und her gerissen. Also man will ja unbedingt ankommen und das Ankommen ist auch das Größte und gleichzeitig wollen wir ja weg. Wir wollen ja auf die Meere und das da draußen erleben. Und ich empfinde diese Zerrissenheit immer als unwahrscheinlich schwierig in meinem Leben. Wie geht's dir damit, mit dieser Zerrissenheit? Weg wollen und ankommen wollen gleichzeitig.
Ja, ich verstehe es nicht. Also muss ich ehrlich sagen, auf dem Wasser habe ich so oft die Momente gehabt, wo ich mir dachte, so, warum tust du das? So als ich da parallel zu Portugal gefahren bin, zu Lissabon, da hat es ein Riesenverkehrstrennungsgebiet, wo alle Schiffe aus allen Meeren zusammentreffen, kann man kurz so sagen. Und da war ich völlig übermüdet nach der Sturmfront, bin ich da durchgefahren und da hatte ich auch wieder so einen Moment, wo ich dachte, so, Alter, du bist hier völlig fertig. Du hattest einen richtigen Wind heute Nacht und warum tust du das? Warum kannst du nicht einfach normal wie jeder andere zur Uni gehen, vielleicht am Wochenende ein bisschen segeln oder dich im Fußballverein anmelden? Und dann hast du wieder die riesigen Hochs, wo das alles super geil ist und dann wieder die Tiefs und dann kommst du an und hast alles vergessen und
Das
willst
ist total
einfach
verrückt,
nur
ja.
wieder los und du setzt
Ja.
dir neue Ziele. Und das ist immer wieder, also das ist echt, ich verstehe es nicht. Es ist wie so eine Sucht.
Aber es geht allen so, ne? Ich habe Boris Herrmann interviewt, als er im Südmeer war. Und er hat ja erzählt, wenn ich wieder an Land bin, ja, erinnert mich daran, dass ich diese Scheiße nicht mehr mache. Ne, und dann kommt er an Land, sagt so, oh ja, ich plane jetzt, so, also einen Tag später hat er gesagt, ich plane jetzt meine nächste Regatta in 4 Jahren, ich muss dabei sein. Wo man denkt, ey, wie verrückt. Und mir geht's ja genauso. Ich habe mir nach meiner letzten Atlantiküberquerung von Martinique auf die Azoren gegen den Wind geschworen, ich gehe da nicht mehr raus. Ja, jetzt bekam ich vor ein paar Wochen wieder einen Anruf von einem befreundeten Skipper, kommst du mit? Ich konnte zum Glück nicht. aber klar, wenn er nochmal anruft und ich es einräumen kann, bin ich auch wieder dabei. Und diese Zerrissenheit, die ist verrückt, die hört nicht auf. Und Katharina, du schreibst Bücher, ich schreibe ja auch Bücher und ich weiß, Bücher schreiben kann auch sowas von ätzend sein und frustrierend und lang und zehrend. Ja, und dann kommt das Buch raus und alle sind wieder glücklich und alles ist gut.
Ja, wobei, also ich muss dazu sagen, das mit Melvin war weder lang noch ätzend noch zehrend. Das war einfach so spannend, weil ich gefühlte, also ich habe das Abenteuer gefühlt ein bisschen miterlebt und das war noch dazu eine Zeit, wo ich jetzt selber seit 2 Jahren nicht mehr segeln war. Deswegen, ich habe das aufgesogen und ich habe mitgelebt und dann habe ich natürlich auch viel Bild- und Videomaterial von Melvin bekommen. Und also es war einfach für mich, war das das schönste Buch, was ich bisher schreiben durfte, weil es einfach großartig war.
Echt?
Ja, wirklich. Super. Also die Zeit ist auch verflogen. Wie gesagt, ich war keine Minute, dass ich dachte, oh, ich will jetzt nicht mehr oder sonst irgendwas, sondern ich habe echt geschrieben und es hat so viel Spaß immer wieder gemacht. Also insofern, das war wirklich großartig.
Mhm. Wow, was steht für dich als nächstes an, Katharina? Welches Buch, was hast du vor?
Ich bin gerade dabei, meinen zweiten Krimi zu schreiben. Also ich habe letztes Jahr im Sommer einen Erfurt-Krimi rausgebracht und da wird es jetzt Band 2 geben.
Wow, super.
Ja.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich weiß, wie hart die Buchbranche ist.
Ja, das stimmt.
Und es ist noch viel härter darin, Erfolg zu haben. Und Melvin, was steht bei dir an? Welche Regatta ist das nächste?
Konkrete Regatta kann ich noch nicht sagen. Ich lasse gerade wieder ein neues Boot bauen. Also quasi das, was jetzt gerade versenkt wurde, wird jetzt ersetzt im Juni, Ende Juni, also diesen Monat. Und dann muss das wieder ausgerüstet werden, optimiert werden und alles. Und dann werde ich ins Mittelmeer gehen und wahrscheinlich im September die erste Regatta in Barcelona segeln.
Boah, auch gut. Wie machst du es finanziell? Also zahlen das deine Sponsoren?
Ja, da habe ich Sponsoren, die mich unterstützen und genau, die haben meine erste Kampagne finanziert und für die zweite auch.
Das ist Wahnsinn. Also, dass du das alles mit 20 Jahren hinkriegst, ja, weil du kriegst von deinen Eltern jetzt nicht die komplette finanzielle Unterstützung. Du sorgst für deine eigenen Sponsoren, du machst diese Regatten. In dem Alter wäre ich zu gar nichts fähig gewesen. Respekt, mein tiefsten Respekt vor dem, was du machst und was noch vor dir liegt. Ja, du hast ja noch 70 Jahre, wo du aufs Wasser kannst, solange unsere Ozeane heile bleiben, muss man auch dazu sagen.
Pass mal gut drauf auf.
Ja, genau. Lass uns die Botschaft verbreiten, dass wir die Umwelt schonen müssen. Immer wieder.
Bitte.
Ja, Melvin, viel Erfolg. Katharina, ich hoffe, dass dein Krimi ein Weltbestseller wird. Und dann sprechen wir uns wieder.
Sehr schön. Am besten mal auf dem Boot direkt.
Genau.
Sehr schön. Vielen Dank, Tim.
Ja, vielen Dank, euch. Tim.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.